Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Tag. Mein Name ist Sven Häusler und ihr müsst jetzt alle ganz tapfer sein. Das ist nämlich die letzte Folge dieser Staffel zum Thema Einsamkeit. Höre ich da ein Oh. Ja, ich weiß, für mich ist es auch nicht einfach. Aber erstens, es gibt gute Nachrichten. Die werden aber erst am Ende dieser Folge verkündet, damit ihr auch bis zum Ende hört. Und zweitens wird das hier eine ganz besonders schöne Folge. Ich schaue nämlich zurück auf die jetzt fast vergangene Staffel. Und das tue ich nicht allein, sondern mit drei ganz besonderen Personen. Zu Gast sind heute nämlich die Menschen hinter Kopfsalat. Weil ich bin hier nur die Stimme, der Host und ganz ehrlich eigentlich nur eine Marionette. Die eigentliche Arbeit macht der Verein Freunde fürs Leben. Und der besteht natürlich aus Menschen, trotz KI-Hype. Deshalb herzlich willkommen Diana Doko, Jasmin Hollatz und Vera Kolditz.
Hello.
Hi.
Hallo. Hi, hallo. Ich fange mal hinten an. Vera, du bist am neuesten im Team und du machst Redaktion, Social Media. Hast du so eine Visitenkarte mit einer offiziellen Bezeichnung oder wie läuft das?
Eine Visitenkarte habe ich tatsächlich noch nicht. Vielleicht ändert sich das ja noch. Die offizielle Bezeichnung ist Redakteurin und Social Media Managerin gewesen. Oder ist sie immer noch?
Okay.
Genau. Ja.
Ja, dann herzlich willkommen. Jasmin, du machst die Vereinsleitung und bei einem recht überschaubar großen Team heißt es wahrscheinlich eigentlich mehr oder weniger alles. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, genau so ist es. Also ich glaube, ich gucke schon in sehr viele Bereiche der Vereinsarbeit rein, von Redaktionen über Finanzen, Organisation. Also dadurch, dass wir so klein sind, glaube ich, ist das was für uns alle eigentlich gilt, dass alle bei allen Sachen auch mitdenken und anfassen.
Und du, Diana, du bist zusammen mit Gerald Schöms, hast du den Verein gegründet und du denkst dir ständig neue Sachen aus und hältst damit alle dann in Bewegung? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Weil ich habe ja keine Ahnung, wie das hier so läuft.
Du bist sehr witzig. Ich habe den Verein mit Gerald Schöms vor, 2001, das ist jetzt 24 Jahren gegründet. Und weiß nicht, ob ich euch jetzt komplett in Bewegung halte, aber ich bin sehr glücklich über das Team. Also wir geben ja alle Ideen rein. Also nicht nur ich gebe Ideen rein, sondern Jasmin gibt Ideen rein, Vera gibt Ideen rein. Dann diskutieren wir die und dann setzen wir sie entweder um oder setzen sie nicht um. Ich mache das nicht alleine hier.
Ja, aber so in dem Sinne auch von meiner Seite an euch alle drei ein großes Dankeschön, dass ich diesen Podcast hier hosten darf und dass das immer toll vorbereitet ist und dass ihr mir hier immer tolle Menschen hinsetzt, die mal viel Bereitschaft mitbringen, über sich und das Thema zu reden. Und das macht es für mich natürlich total angenehm und ehrlich gesagt auch ein bisschen einfach, weil die wollen auch alle. Die haben irgendwie alle Lust, ihre Expertise zu teilen. Bevor wir mehr einsteigen, wen wir in der Staffel alles zu Gast hatten, habt ihr ein Highlight mitgebracht?
Natürlich.
Ja, dann fangen wir gleich an.
Mein Gott, hier seit 11 Folgen freue ich mich auf mein eigenes Highlight, dass ich das mal loswerden habe. Ich höre ja immer nur die Highlights der anderen. Mein Highlight war tatsächlich gestern. Und zwar, ich liebe es, wenn mein Sohn mich anruft und total happy ist, weil er irgendwas Kleines erlebt hat. Oh mein Gott, und dann so ins Sprudeln kommt. Also er wohnt ja nicht mehr bei uns. Und wenn er dann mal so tagsüber anruft und so, ich habe etwas Tolles erlebt, und dann denke ich nur so, oh Gott, you made my day. I love it. Also das war mein Highlight.
Rufst du ihn denn auch manchmal an und sagst, boah, ich habe heute was total Schönes erlebt, das muss ich dir mitteilen?
Wow, gute Frage. Nee, leider nicht. Ich weiß nicht, es würde sonst so Mutti-mäßig kommen. Okay, gut, das probiere ich mal. Habe ich bis jetzt noch nie gemacht, aber sollte ich vielleicht mal machen. Ja, stimmt. Nee, habe ich noch nicht gemacht.
Aber schönes Highlight. Jasmin,
ja.
Was ist denn dein Highlight?
Ich glaube, mein Highlight waren so schöne Begegnungen mit FreundInnen. Und zwar einmal, also ich hatte irgendwie mehrere letzte Woche. Einmal so ein richtiger Alltagsmoment, wo man so gemeinsam auf dem Balkon Abendbrot gegessen hat. Es ist ja so schön lange hell gerade, das fand ich richtig schön. Und dann habe ich letzte Woche so ganz viele alte Freundinnen wiedergesehen. Und das, finde ich, ist immer ein schönes Gefühl, wenn man da so merkt, man kann da einfach wieder anknüpfen, wenn man die ganz lange nicht gesehen hat und trotzdem so loserzählen kann. Das mochte ich richtig gerne.
Ja, kann ich nachvollziehen. Meins kommt ja noch, ich kann da anknüpfen. Vera, hattest du ein Highlight?
Ja, tatsächlich auch gestern. Und zwar habe ich schon im Januar habe ich Geburtstag und da habe ich von einer sehr guten Freundin ein Konzert bekommen, also Konzerttickets. Und da sind wir gestern hingefahren und wir waren im ersten Moment ziemlich überrascht, weil wir kamen, ich weiß nicht, ob ihr den Ort kennt, Privatclub.
Natürlich.
Ja. Genau, also die BerlinerInnen wissen vielleicht, wovon ich rede. Es ist ein sehr, sehr kleiner und uriger Club. Deswegen haben wir jetzt auch nicht ein besonders großes Konzert erwartet. Aber als wir da ankamen, waren da ungelogen so 25 Menschen. Und man hatte das Gefühl, 10 davon kennen gar nicht die Band. Sie heißt Current Swell und ist so in Kanada und Australien sehr bekannt. In Berlin offensichtlich nicht, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass sie eine Surferband sind. Und dann war es aber ein so unglaublich schönes Konzert. Also die hatten eine Posaune, Trompete und das alles auf dieser winzigen Bühne. Und am Ende sind sie dann sogar noch runtergekommen von dieser sehr kleinen Bühne und haben sich so in die Mitte gestellt und haben dann irgendwie Gitarre gespielt und Posaune und so. Und wir standen alle drumherum und alle haben mitgeklatscht. Und es war irgendwie ein so schöner Moment mit auch meinem Freund und ihr und noch einem anderen Kumpel. Das war irgendwie einfach ein sehr, ja, sehr schöner Gänsehautmoment. Gestern Abend erst.
Cool. Ja, in meiner Erfahrung bleiben die Konzerte, wo zu wenig Menschen da sind, mehr in Erinnerung als die, die halt ausverkauft sind oder einfach gut besucht, weil man dann auch nochmal so das Gefühl hat, oh, das ist jetzt was Besonderes. Ich bin eine oder einer der wenigen, die jetzt dabei sind und es erleben dürfen.
Total,
schön.
Ja.
Voll gut. Ich knüpfe an dein Highlight an, Jasmin, nämlich auch die Begegnung gestern mit einem ganz langjährigen Freund, den ich sehr lange nicht gesehen habe. Und es ist natürlich ein bisschen ambivalent, weil man hat sich so lange nicht gesehen und weiß gar nicht, man kriegt gar nicht mehr aufgerollt, was in der Zwischenzeit passiert ist. Aber es überwiegt das Positive, nämlich dieses Vertraute und man kann nahtlos anknüpfen und es gibt keine Kennenlernphase mehr, sondern also in dem Falle war es so, dass das so, hat sich so schön vertraut angefühlt. Fand ich sehr gut. Wollen wir mal anfangen, zurückzuschauen und vielleicht wirklich einfach chronologisch vorzugehen? Der erste Themenblock, nämlich bei der aktuellen Staffel zum Thema Einsamkeit, das war Einsamkeit und Schreiben. Und da hatten wir zwei Personen zu Gast, nämlich Anton Weil und Doris Dörrie. Was ist denn bei euch hängen geblieben?
So witzig. Mir ist hängen geblieben, dass Anton Weil erzählt hat, dass er Frankfurt-Fan ist. Und ich liebe ja Fußball. Und das hat ihn mir sofort total sympathisch gemacht. Das war so ein guter Einstieg. Ich muss dazu sagen, ich sitze ja sozusagen hinter dem Vorhang. Also ich mache ja während der Aufnahme die Redaktion und ich sehe die Leute ja nicht. Ich höre sie nur. Und da war gleich so, oh, der ist auch Fußballfan.
Okay, gleich Sympathiepunkte gemacht.
Total.
Jasmin?
Ich erinnere mich an, da ist so was hängen geblieben, was Doris Dörrie gesagt hat, dass man so dranbleiben muss und sitzen bleiben muss und es aushalten muss, wenn man nicht weiterkommt. Und das hat mich total beschäftigt, weil ich das sowohl vom Schreiben kenne, aber generell auch von anderen Momenten, dass man sehr schnell geneigt ist, so auszubrechen aus einer Situation und was anderes zu machen. Sie sagt, glaube ich, so, dann isst man was und unterbricht es und sozusagen geht gedanklich immer wieder aus diesem Prozess raus. Und sie hat gesagt, man muss einfach dranbleiben, einfach das aushalten und da sitzen bleiben und weiterschreiben. Und dann wird's leichter. Also ich weiß gar nicht, ob sie gesagt hat, es wird leichter, aber das war so die Kernaussage dieser Folge für mich. Mhm. Weil ich glaube, dass das viele Leute kennen.
Ja, sie hatte davon berichtet, ne, wie sie als mit Kleinkind und dann immer auch so 10-Minuten-Blöcke nutzen musste, um zum Schreiben zu kommen. Und dass sich das für sie sogar positiv ausgewirkt hat. So, okay, weil in den 10 Minuten muss jetzt aber auch, das muss ich nutzen. Fand ich auch eine gute Anregung.
Und dass sie das behalten hat, hat sie auch gesagt, ne? Ja. Dass es sozusagen aus dieser Situation entstanden ist, damals mit einem Kleinkind, was sie ja jetzt nicht mehr hat, aber sie hat, glaube ich, gesagt, sie hat es beibehalten, diese, ja. diese Fenster oder dieses Morgens auch zu schreiben und so eine gewisse Routine daraus abgeleitet für sich.
Mhm. Ja, besser nur kurz schreiben als gar nicht schreiben. Und da hat sie, glaube ich, auch noch gesagt, auch egal worüber. Und wenn man gerade keine Inspiration hat, dann schreibt man halt darüber, was man zum Frühstück hatte oder wie das Aufstehen war. Oder Hauptsache erstmal einen Ansatz finden und ins Machen kommen. Kann man, glaube ich, auch auf andere Bereiche übertragen. Ins Machen kommen. Vera, was sind dir hängen geblieben?
Mir ist total hängen geblieben, dass das die ersten Folgen waren, die ich gehört habe in der Zeit, als ich hier gerade Bewerbungsgespräch hatte, um aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und ich habe mir das so die Folgen angehört. Also ich glaube, da war gerade Doris Dörrie da und habe mir dann gedacht, okay, was denke ich eigentlich zu dem ganzen Prozess? Und habe mich an ihre an ihren Vorschlag gehalten, einfach mal loszuschreiben, wie ich mir den Job so vorstelle. Und dann habe ich so eine Seite einfach mal runtergeschrieben. Und das finde ich ganz lustig. Ich habe mir das gestern dann auch nochmal angeguckt, diese Seite, als ich mich vorbereitet habe auf die Folge hier heute. Und da ist mir total hängen geblieben, dass das direkt auf mich gewirkt hat, dass ich einfach das so in einem Podcast höre und mir dann denke, gute Idee, mache ich jetzt sofort.
Und was ist bei dem Abgleich rausgekommen? Ist es sozusagen, entspricht das jetzt deinen Vorstellungen?
Nein. Doch, also tatsächlich hatte ich ja einfach, ich hatte gar nicht so eine direkte, klare Vorstellung in diesem Text, den ich geschrieben habe, sondern habe einfach so eine Gefühle beschrieben, die ich mir wünschen würde im neuen Job, und die sind total da. Also ich fühle mich hier super wohl. Diana hat es ja auch gerade schon gesagt, es ist so ein super schönes Miteinander, und ich glaube, das habe ich mir sehr gewünscht und das habe ich da sogar drin untergebracht. Und ist wahr geworden.
Voll schön.
Ey, wie cool, oder?
Ja.
Dann hört die Vera einen Podcast von uns und denkt, oh, mache ich doch gleich.
Ja, total. Super. Ja, mir ist noch hängen geblieben von Anton, weil, abgesehen davon, dass ich dem so gerne zugehört habe, weil der so eine tolle Stimme hat, ist mir noch hängen geblieben, dass er darüber gesprochen hat, schafft euch ein Umfeld, was euch bestätigt. Und das fand ich ganz nett. Und zwar nicht eben einfach nur Ja-Sager und die einem auf die Schulter klopfen, aber vielleicht auch ein bisschen gucken, was für Menschen im Umfeld tun einem gut und welche nicht. Ich glaube, das darf man auch mal so ein bisschen für im Sinne der Selbstfürsorge ein bisschen gucken, ist das vielleicht ein Ungleichgewicht? Also klar möchte man auch für andere Menschen da sein, aber wenn man merkt, dass man eher eine Abladestation wird oder so, dann darf man sich das auch rausnehmen zu sagen, ich möchte aber auch ausreichend Menschen haben, die mir auch eine positive Energie irgendwie mal geben. Das fand ich einen ganz schönen Hinweis.
Zu Anton Weil noch ein Gedanke. Wir haben ja diese tolle Playlist auch, Kopfsalat-Songs. Und der Song von Anton Weil ist auf jeden Fall auch hängen geblieben bei mir. Oder der ist danach auf meine Playlist gewandert. Der Anton macht ja so viele Sachen. Er ist ja Schauspieler und Autor und macht auch Musik und hat von seiner Band Weil einen Song vorgeschlagen. Und der hat mich auch gekriegt. Den habe ich sehr oft danach gehört.
Ach cool, ja. Siehst du, dann macht die Playlist auch nochmal Sinn, wenn man da auch was mitnehmen kann. Eine Freundin hat ein total schönes Lob ausgesprochen. Sie meinte nämlich, dass das Gespräch mit Anton Weil, das war ein sehr zärtliches Männergespräch. Und das fand ich schön. Ja, hat mir Freude gemacht. Fand ich ein schönes Lob.
Ja.
Nächster Themenblock: Einsamkeit und Beziehung. Großes Thema natürlich, weil das so viel beinhaltet: Freundschaft, Liebesbeziehung, familiäre Beziehung. Und da hatten wir Daniel Haas zu Gast, der unter anderem eine Kolumne schreibt für den Spiegel zum Thema Einsamkeit. Und wir hatten Janosz Schobin, was ist er eigentlich genau?
Sozialwissenschaftler.
Sozialwissenschaftler, genau. Danke.
Okay. Soziologe.
Soziologe, okay, danke.
Vera. Dann können wir mich wieder rausstreichen.
Siehst du, deswegen sind wir ein Team, weil bei vier Leuten ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass eine Person es dann irgendwie auch richtig weiß. Was sind denn da eure Erinnerungen? Mal wieder Diana anfangen?
Ich fand das Gespräch mit Daniel Haas sehr berührend, sehr offen, aber ohne dass es unangenehm für mich war. Also für den Gegenüber. Also ich fand, das war so ein... Manchmal ist es ja so, wenn man jemanden nicht kennt und der ist sehr ehrlich und sehr offen, dass man dann so ein bisschen so ein unangenehmes Gefühl hat, so ein bisschen, oh, too much information. Und das fand ich aber bei Daniel Haas nicht, sondern ich fand, das war gut. Es hat mich berührt, ohne dass es mir unangenehm war. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, aber ich, weißt du, da kommt ein fremder Mensch zu uns ins Podcast-Studio und ist wahnsinnig offen über sein persönliches Beziehungsleben und sein Gefühl von Einsamkeit. Und das fand ich gut, das hat mir gefallen.
Ja, war für mich auf jeden Fall auch ein total berührendes Gespräch, weil ich es als so mutig empfunden habe und dass er sich da, genau wie du sagst, halt geöffnet hat. Und wie soll ich sagen, ich weiß gar nicht, ob das vielleicht gar nicht so grundsätzlich seinem Naturell entspricht. Und er hat es halt aber getan, um sich mitzuteilen und da was reinzugeben in diesem Podcast. Und das fand ich auch sehr, 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 sehr berührend. So, er hat mich, und er hat einen wahnsinnig guten Humor. Echt einen ganz tollen, trockenen Humor. Das mochte ich auch sehr.
Ich fand, es war sehr menschlich. Also ich glaube, er als Person, aber auch im Gespräch, so diese, ich glaube, Dankbarkeit hat ja eine große Rolle bei ihm gespielt und auch so diesen Wunsch nach Verbundenheit mit anderen Menschen, das, was ich gut nachfühlen kann. Und ich fand ihn auch in der Kommunikation, sozusagen, wir haben ja immer noch diesen Moment vor der Aufzeichnung und danach, wenn wir mit den Gästen kommunizieren, das war auch sehr menschlich und sehr schön, fand ich.
Ich fand auch, dass er eine sehr ruhige Art auch einfach hat, die irgendwie mich so total reingezogen hat, ihm zuzuhören. Ich hatte danach auch nochmal so einen Artikel von ihm gelesen, wo er auch ja über seine Familiengeschichte spricht, aber auch über seine Zeit in der Therapie und fand es da auch so, dass er diesen Humor ja schriftlich hat und das ist manchmal so das eine, aber ich fand, er ist sehr nah, oder das ist sehr nah beieinander, was er schreibt und wie er dann spricht. Und das finde ich oft total interessant. Und das hat mich irgendwie berührt. Das macht ihn unheimlich authentisch. Und ja, ich fand auch, also du hast es vorhin zu dem letzten Blog gesagt mit Anton Weil. Ich fand aber auch, das war ein sehr schönes Männergespräch, was zeigt, wie nett und nah es auch sein kann, ohne dass es komisch ist.
Das wäre vielleicht eine interessante Nachfrage jetzt an euch. Wir versuchen ja immer da auch eine Ausgewogenheit bei den Gästen zu haben. Spielt es für euch eine große Rolle, ob es Frauen sind oder Männer? Also weil du jetzt auch explizit sagst, halt ein Männergespräch. Also ist es dann als Frau zuzuhören, so dass man denkt, ja gut, sind halt Typen?
Beim Hören oder bei der Auswahl? Also du meinst so beim Zuhören, weil bei der Auswahl spielt es auf jeden Fall eine Rolle, kann ich sagen. Also da achten wir sehr drauf. Und also wir diskutieren ja auch viel, wen laden wir ein. Und wenn man auch merkt, sozusagen die Themenblöcke am Anfang sind vielleicht, oder in dem Fall ist es jetzt so, wenn man die ersten Folgen anschaut, dass man dann auch schaut, dass man dann Gleichgewicht wiederherstellt bei den anderen Personen, die man einlädt. Und beim Zuhören, ich weiß nicht, ich mache gleich mal weiter und dann könnt ihr ja sagen, ich höre Frauen, glaube ich, sehr gerne zu. Und ich finde es auch immer spannend, sozusagen bei zwei Frauen oder aber auch, wenn ein Mann und eine Frau im Gespräch sind. Und bei einem Männergespräch, muss ich sagen, hängt das total von der Persönlichkeit ab. Also ich glaube, wenn ich das Gefühl habe, so zwei Männer reden sehr aus ihrer Perspektive heraus und sind sich so einig und irgendwie kriege ich keinen neuen Impuls und so, finde ich das schnell langweilig und höre das jetzt in meiner Freizeit auch nicht so gerne. Also so, das ist, ja... Aber es kommt total darauf an, wer da zu Gast ist. Ja.
War ja bei euch beiden nicht so. Also ich fand, das war, geht mir so ähnlich wie Jasmin. Also kommt drauf an, welche Männer miteinander reden. Und wenn sie nur sehr, immer nur aus ihrer Perspektive reden, dann finde ich es auch total langweilig. Aber das fand ich ja bei euch nicht. Also.
Ja, hat mich nur interessiert. Also bei mir geht es tendenziell eben auch so, dass ich es nicht unbedingt am Geschlecht festmachen kann, ob ich das anregend finde, das Gespräch oder es mir neue Impulse gibt, sondern ich halt echt jetzt gerade hier bei diesem Podcast immer wieder feststelle, boah, es gibt total weil bei jedem Geschlecht so unterschiedliche Persönlichkeiten, die unterschiedlich fragil sind, die unterschiedliches Selbstbewusstsein haben, die unterschiedliche Persönlichkeiten eben einfach haben, die sie hier mit ins Gespräch bringen.
Ich glaube, bei mir kommt das auch immer total im Gespräch, also wenn ich da zuhöre. Ich habe manchmal Podcasts, die mache ich ehrlich gesagt aus, weil mich das stört, wenn ich das Gefühl habe, dass zum Beispiel unreflektierte Männlichkeit dort irgendwie sehr präsent ist oder ich das gar nicht greifbar finde. Aber es fällt mir halt umso mehr dann auch auf, wenn das eben anders ist und wenn ich das Gefühl habe, okay, die Person versucht jetzt aber auch nicht gerade, weil das en vogue ist oder so, irgendwie jetzt sehr selbsthinterfragend oder so zu wirken, sondern einfach sehr authentisch sich zu zeigen. Und dann kommt mir der Gedanke, oh, und das sind ja auch gerade zwei Männer, die miteinander reden. Und da ist es ja auch irgendwie absurd, dass es was Besonderes ist, dass sie irgendwie auch mal über, weiß ich nicht, sanftere Themen sprechen. Aber ja, es fällt mir auf, weil es eben doch noch nicht so ganz die Regel ist. Leider vielleicht.
Ja, okay, interessant. Also vielleicht noch kurz was zu Janosch Schobin. Das fand ich auch total faszinierend, weil er auch eine ganz besondere Persönlichkeit hat, und es ist ja teilweise sehr wissenschaftlich geworden, obwohl er nicht Sozialwissenschaftler ist, sondern Soziologe übrigens.
Das ist ja ein Teil Unterform davon, oder?
Ja, verdammt. Aber ich fand das auch so interessant, die Herleitung, die er hatte, und es wurde zwischendurch so ein bisschen nerdig, aber ich fand es trotzdem höchst interessant. Und ich habe es mir dann auch noch mal angehört, weil man dann irgendwie auch noch mal ganz gut vertiefen kann, weil im Gespräch, manchmal muss ich ja dann auch überlegen, so was kommt als nächste Frage, und dann kann ich vielleicht nicht ganz so aufmerksam zuhören an manchen Punkten, und beim nochmaligen Hören hat mir das echt nochmal Spaß gemacht. Auch echt eine sehr, sehr besondere Person.
Janosch Schobin war für mich die totale Überraschung, weil im Gegensatz zu Prominenten, die wir kennen, weißt du, du kannst ja über Prominente sehr viel auch über das Privatleben recherchieren. Was mögen die nicht, wo kommen die her, was ist ihr Background? Bei Janosch Schobin ist Wissenschaftler. Wir wussten halt nur was über die Bücher, die er geschrieben hat und was seine Themen sind. Und dann saß er hier und ich war, wow, du bist in Südamerika groß geworden, wow. Also was er über seine Eltern erzählt hat, was er über sich selber erzählt hat. Für mich hat sich eine neue Janosch Schobin-Welt eröffnet. Ich so, oh, wow, ich lerne hier jemanden kennen, den habe ich so in der Recherche nicht erwartet. Und deswegen war er für mich echt eine totale Überraschung.
Ich finde, er war so, ich fand diese wissenschaftliche Perspektive eine schöne Ergänzung, weil er ja auch sehr stark darauf verweist, dass es eben auch strukturelle Lösungen braucht für die Probleme. Und ich finde, das ist was man in ganz vielen, ich will jetzt gar nicht vorweggreifen, aber was in vielen Folgen dann auch sich immer wieder zeigt, glaube ich. Also da wurden so viele Aspekte angesprochen, die sich dann so entfaltet haben. Vielleicht kann man das so sagen. Ja.
Ich glaube, mir gefällt auch einfach sein Ansatz, Freundschaften mehr Bedeutung beizumessen und das alles ein bisschen offener zu denken. Und ja, er hat sehr wissenschaftlich gesprochen zum Teil, aber ja eigentlich totale Alltagsthemen damit umschrieben. Und manchmal finde ich es auch schön, dann so eine eigene Metaebene zu bekommen, wo man irgendwie nochmal ja wie von oben auf seine eigenen Beziehungsmuster und so schaut und so irgendwie ja das in so ein Raster gesteckt, sich nochmal so ein bisschen anders anfühlt. Und ich finde, das hat er eigentlich total gut gemacht. Ich glaube, das sehe ich ähnlich wie Jasmin, dass es irgendwie eine schöne Ergänzung war, gerade dann auch zu Daniel Haas sehr persönlichen Beschreibungen.
Ja, tolle Überraschung. So, da das wusste ich gar nicht, was mich erwartet, und das war ganz, ganz positiv. Ein Thema, auf das ich sehr, sehr gespannt war, ist der nächste Block gewesen, nämlich Einsamkeit und Armut. Und weil ich eh der Meinung bin, dass das soziale Unterschiede so praktisch die Basis von allem ist, woran man arbeiten muss, und da, wo soziale, also dass soziale Gerechtigkeit eigentlich die Basis von allem ist. Deswegen habe ich mich sehr auf dieses Thema gefreut. Und wir hatten Helena Steinhaus zu Gast und Sabine Werth. Sabine Werth, die Gründerin von Berliner Tafel, eine Einrichtung, die Essensausgabe für bedürftige Menschen organisiert. Und wir haben dabei auch nochmal gelernt, dass es echt ein krasses logistisches Unternehmen ist. Und Helena Steinhaus, die sich beschäftigt auch mit einem Verein zum Thema wie heißt es? Sanktionen, danke. Ja. Sanktionierung und Bürgergeld bei Bürgergeldempfängerinnen und da sehr im Thema drin ist. Was ist euch in Erinnerung?
Ich fand es eine ganz tolle Doppelfolge und ich fand, die war so wichtig irgendwie für die ganze Staffel. Ich kann ja mal mit einer anfangen oder zu beiden. Wir können ja vielleicht erstmal eine und dann nochmal zur nächsten gehen, genau. Also bei Helena Steinhaus, ich finde die Arbeit des Vereins ganz toll und ich finde, sie hat so dieses Bild vom Kühlschrank ist so in mir hängen geblieben, dass eine Familie sozusagen vom einen beantragten Kühlschrank nicht bekommen hat und denen gesagt wurde, sie könnten ja die Lebensmittel draußen lagern, es wäre ja kühl genug und ich fand es so unmenschlich und ich fand, sie hat so schöne Beispiele eingebunden, wie schwierig so ganz viel auf Systemebene ist und ich fand aber auch schön, also sie spricht ja auch über eigene Erfahrungen, dass sie teilweise zeitweise in Armut auch aufgewachsen ist, sozusagen diese Perspektive sehr zu eröffnen, wie es Menschen geht. Und das hat mich sehr berührt, weil ich glaube, so dieses Thema Armut und Einsamkeit ist sehr eng miteinander verbunden. Und sie hat so gesagt, der Handlungsspielraum, also das ist ja so ein bisschen das Offensichtliche, du gehst mit Freundinnen aus und trinkst vielleicht nur Wasser und kannst irgendwie nicht so teilhaben und dabei sein, der wird eingeschränkt. Und aber auch die Vorstellungskraft. Und das fand ich sehr, ja, ich weiß gar nicht, was das Wort ist. Sehr krass einfach und sehr nachvollziehbar und sehr traurig irgendwie, dass das, ja, man kann gar nicht mehr weiter denken als über diesen Moment, wie schwierig es gerade ist. Und ja, das hat mich sehr beschäftigt irgendwie.
Total. Und gleichzeitig fand ich aber super interessant oder ja, sie hat ja eine eine intrinsische Stärke irgendwie entwickelt daraus. Ich finde, das spürt man ihr total an. Also ja, sie hatte diese Geschichte, aber sie ist ja eine Aktivistin durch und durch heute und zeigt irgendwie auch, welche Kraft das entfachen kann, wenn man eine eigene Geschichte hat, aber irgendwie einen Weg findet, daraus irgendwie was für sich zu machen und die irgendwie ja neu weiterzuschreiben. Und das fand ich, wurde bei ihr sehr deutlich. Also, dass sie sich da wirklich mit vollem Herzblut sozusagen dafür einsetzt und die Realität kennt und gleichzeitig sehr klare Vorstellungen davon hat, wie man das ändern könnte. Und das fand ich irgendwie schön bei ihr.
Ich hatte bei beiden Folgen das Gefühl, Berliner Tafel sagt mir was und Sanktionsfrei sagt mir was. Aber ich wusste nicht genau, wer die Menschen dahinter sind, die das machen. Also es sind natürlich viele Menschen, aber die das gegründet haben. Und bei beiden dachte ich, wow, jetzt lerne ich die im Podcast kennen. Also man lernt sie ja dann auch wirklich kennen, weil sie waren ja dann auch da. Dachte man, wie toll, dass wir als Verein auch andere Organisationen vorstellen können. Weil nicht nur wir machen tolle Arbeit, sondern es gibt so viele Menschen, die sich gesellschaftlich engagieren, die aktiv sind und was machen. Und dann dachte ich, wie toll, dass wir auch denen eine Plattform geben können. Und dass man dann halt nochmal Zeit hat, so, wer ist eigentlich Sabine Wert? Wer ist eigentlich Helena Steinhaus? Ja, das fand ich toll, weil es ja dann auch sehr persönlich ist. Ja? Du kriegst ja dann auch nochmal persönliche Geschichten von denen erzählt und so. Also Sabine Wert, da dachte ich so, wow, was für eine Powerfrau und was für eine unglaublich empathische und lustige Frau. Das Gespräch hat mir auch richtig Spaß gemacht.
Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass wir alle ein bisschen verliebt in Sabine Wert sind. Ja, ich finde, die ist so besonnen und irgendwie, die hat so, also ich fand es ganz toll, weil die auch so ganz viele Sachen, die hat so ganz viele Sachen aus ihrem Leben auch erzählt und aber so nahbar und so greifbar und so ihre Art, die sie die ganze Zeit so ausstrahlt, obwohl man sie nur hört, das fand ich auch ganz toll und auch so zu spüren, wie viel, sie hat ja zum Beispiel auch über ihre eigene, wie viel Rente bekomme ich und so, sowas einzubinden und so zu merken, mit wie viel Enthusiasmus sie so bei der Sache ist und was sie alles macht und so. Das fand ich sehr beeindruckend. Also ich glaube, die fanden wir alle ganz, ganz toll.
Ich fand auch, tatsächlich dahinter das Team total toll. Also wir haben dann ja auch immer über Social Media die Bewerbung und sprechen ja dann auch mit denen und fragen irgendwie Kollaboration an. Und ich muss sagen, die Tafel war so toll. Also die haben immer sofort geantwortet, geschrieben und irgendwie mit so viel Herzlichkeit. Die waren gefühlt alle wie Sabine Wert. Und man hat sich gedacht, was ein tolles Team. Und das hat so Spaß gemacht irgendwie, auch in der Vor- und Nachbereitung. Und ja, sie ist auch einfach ein toller Mensch. Also das war wirklich, ja, wirklich toll.
Ja, das, ich glaube, das ist auch was sich immer durchsetzt, ne? Sowas wie eine Unternehmenskultur, die dann doch halt eben von auch so durchsickert. Und wenn man so eine Person hat, die das gegründet hat, die da das Gesicht ist, die in der Öffentlichkeit ist, dann zieht das auch bestimmte Menschen an, die da mitwirken. Das ist aber trotzdem toll zu hören. Ich finde, das ist eine übergeordnete Sache, auch bei dem Kopfsalat, was mir extrem viel gibt. Das sind ja alles keine einfachen Themen. Und wir haben auch oft in den Gesprächen, dass es auch manchmal schwierig ist, die hoffnungsvolle Kurve zu bekommen, weil in der Analyse halt eben man da viel Missstände sieht. Aber die Personen, die da sitzen und die sich der Themen annehmen, die bringen alle so viel positive Energie mit. Und das ist so wohltuend. So eben an der Schwere der Themen nicht zu verzweifeln, sondern sind da halt immer Leute, die sagen, ja gut, da muss man halt was machen. So, und ich mach was und dann stelle ich halt was auf die Beine und nee, das wird schon. Und nicht zu verzagen. Also ich finde, da kann man extrem viel rausziehen.
Und mit Blick auf unser Thema fand ich auch, hat sie sehr spannende Einblicke in die Arbeit gegeben. Also gerade auch diese menschliche Seite nochmal so ein bisschen hervorzuheben, dass es eben nicht nur ums Essen geht, sondern dass viele Leute früher kommen, weil sie eben die Gemeinschaft suchen. Oder auch zu sagen, da sind Menschen vor Ort, die auch nachfragen, wie geht es dir eigentlich? Oder dieses Geburtstagsthema spricht sie auch an. Also, dass es wirklich einfach ein Ort ist, an dem man sich trifft und wo es darum geht, anderen Menschen zu begegnen und nicht nur ums Essen. Also der soziale Aspekt, den finde ich, der ist so sehr deutlich geworden.
Ja. Total. Und sie hat ja auch betont, dass es auch nicht nur um die Menschen geht, die dort immer hingehen, sondern auch die, die sich dort ehrenamtlich engagieren, davon total viel mitnehmen. Und das fand ich auch nochmal so einen super wichtigen und schönen Punkt, dass es viel auch auf Augenhöhe ist und gar nicht so ein von oben herab oder so. Ja, super schön menschlich.
Ja. Nächstes Thema? Einsamkeit und Behinderung. Wir hatten zuerst, in der ersten Folge zu dem Thema, hatten wir Jasmin Dickerson. Und ich muss sagen, dass ich ein bisschen Respekt vor dem Gespräch hatte. Also Jasmin hat eine Tochter mit Behinderung. Sie selber ist auch auf eine Art, hat eine unsichtbare Behinderung, wie sie das nennt. Und ich hatte deswegen Respekt vor dem Gespräch, weil ich so wenig einordnen konnte, was mich erwartet. Sie ist auf Social Media aktiv, sie hat einen eigenen Podcast und da habe ich so ein bisschen reingeschaut, um mich auf die Persönlichkeit vorzubereiten. Und das Gespräch war dann aber nochmal ganz anders. So. Und dieses Gespräch hat mich auch wahnsinnig berührt und ich habe eine Aussage mitgenommen, dass sie die Anekdote erzählt hat, dass sie, bevor sie Mutter geworden ist, stand sie im Bus und es kam eine Mutter mit einem behinderten Kind rein und da war sie schon schwanger, genau. Und sie dachte damals, oh mein Gott, hoffentlich wird mein Kind nicht behindert. Und dann ist genau das eingetreten und sie meinte, sie würde diese Aussage aus der heutigen Sicht so revidieren, weil sie meinte, ich bin total glücklich über meine Tochter. Ich möchte das auf keinen Fall missen. Und wie falsch lag ich mit meiner Einschätzung? Oh, das möchte ich für mich nicht. Und das fand ich wahnsinnig berührend, dass sie das, was sie erzählt hat.
Kommen mir auch gleich wieder die Tränen. Wir saßen ja zusammen im Podcast hier. Oh, das... Da, an dem Moment kann ich mich auch noch erinnern. Mhm. Und selbst wenn du es jetzt wieder erzählst, werde ich gleich wieder total emotional. Ja, das war... Ah, ich fand es auch so, auch nach dem Gespräch, sie war dann so, was, ist schon vorbei? So, ja, oh, ich könnte jetzt noch ewig mit euch reden. Das war wirklich, auch das war wieder so eine Begegnung, wo man dachte, Mann, da kommt jemand rein, dann begrüßt man sich, man sagt man irgendwie kurz 5 Minuten Hallo, Hallo und dann fängt man sofort mit dem Gespräch an. Das sind ja fremde Menschen für uns. Mhm. Und dann wird es so dann begegnet man sich auf einer sehr empathischen Ebene. Zumindest war das bei ihr so. Und dann dachte ich auch so, das könnte jetzt noch ewig weitergehen, das Gespräch.
Ja, du hast recht. Das ist wirklich eine wahnsinnige Bereitschaft, die die Leute da mitbringen. Genau, hast 5 Minuten vorher einmal, hallo, möchtest du was trinken? Und dann lass uns loslegen. Und dann geht's halt eben auch dann ganz schön zur Sache. Also man spricht ja dann nicht irgendwie halt über die neue Netflix-Serie, sondern wirklich über individuelle Lebensgeschichten.
Ich fand es gerade auch bei ihr gar nicht, also ich habe mir Jasmin als Gast gewünscht und ich habe mich ganz doll gefreut, dass sie kommt und fand es gar nicht so selbstverständlich, weil sie war vor Ort bei uns im Studio, obwohl sie nicht mehr in Berlin ist und sozusagen war ja auch dadurch in der Situation, eine Betreuung für ihr Kind zu organisieren, dass sie zu uns kommen kann. Das fand ich total toll und also dass das geklappt hat und sie sich die Zeit genommen hat, hier bei uns zu sein. Und ich fand es sehr berührend, einfach ihre Perspektive zu hören und wie sie sich in der Welt fühlt. Und das hat mich sehr berührt, dass sie auch so zurückgeblickt hat. Ich glaube, sie hat ja auch gesagt, sie empfindet es gar nicht als so unsichtbar, weil für sie ist diese Begegnung im Alltag, da ist es ja oft sozusagen eher sichtbar oder spürbar, dass diese Behinderung, ob man das jetzt so nennen möchte oder nicht, und dass, wie sie darüber gesprochen hat, hat mich sehr bewegt. Also wie sie in Freundschaften angeeckt ist und aber auch über die Beziehung mit ihrer Mutter hat sie gesprochen. Und dass sie hat gesagt, dass ihre Mutter nicht so die Mutter sein konnte, die sie gern sein wollte. Das hat mich sehr bewegt. Und dann auch diese Doppelperspektive sozusagen, dass sie auf ihre Mutter schaut und aber auch über ihre Tochter spricht. Ja, das fand ich eine sehr bereichernde Folge.
Ja, ich fand das tatsächlich auch eine sehr berührende Folge und ich fand auch schön, dass sie dazu dann aber auch noch aufgemacht hat, wie sehr sie mittlerweile Community empfindet und dass sie sich als Kind ja eben oft einsam gefühlt hat oder auch in ihrer Jugend und dieses Gefühl sehr gut kennt, auch heute noch kennt, aber irgendwie auch eben einen Weg gefunden hat, ja, irgendwie Gleichgesinnte zu finden. Das ist eh sowas, was mir für mich in allen Folgen so total hängen geblieben ist, dass es oft darum geht, Menschen zu finden, die das vielleicht ähnlich erlebt haben, um einen irgendwie besser verstehen zu können, weil das einfach eine andere Anteilnahme ist. Und das hat sie auch so sehr deutlich gemacht und darüber wirklich glücklich gewirkt. Und das hat man dann tatsächlich, jetzt um nochmal Social Media wieder zu nennen, auch total gemerkt. Also als wir die Folge gepostet haben, kam unglaublich viel Feedback. Sie hat eine unglaublich rege und sehr liebevolle Community, tatsächlich auch einfach auf ihrem Instagram-Kanal. Und das fand ich ja total spannend und irgendwie total schön.
Stimmt, das, ja, du hast total recht. Jetzt, wo du es sagst, mir hat es auch nochmal einen versöhnlicheren Blick auf Social Media ja. mitgegeben. So, weil sie das so gut berichten konnte, dass sie sagt, das hätte sie sich früher halt eben gewünscht. Also mehr eine Community und mehr Austausch zu finden. Und da sind wir natürlich irgendwie hier in Berlin auch gesegnet mit mehr Optionen, irgendwie Menschen und eine eigene Peer Group zu finden. Wenn du vielleicht nicht in einer Großstadt oder halt eben ein spezielles Thema irgendwie halt hast, dann ist dafür halt das echt großartig, in den Austausch gehen zu können.
Ja,
total. Ja, du hast recht. ja, sorry. Nee, schön. Machen wir da einen Haken dran. Vera hat recht. Raul Krauthausen hatten wir auch zu dem Thema. Keine Ahnung, Raul ist einfach ein total schlauer und kompetenter Mensch, der wirklich so viel Expertise in dem Bereich mitbringt und dann auch noch die Eloquenz und wunderbar drüber reden kann. Eigentlich kann man da auch wie am Anfang eine Frage stellen, das Mikrofon anmachen und in der Zeit einen Kaffee trinken gehen, während er referiert. Und es bleibt trotzdem interessant, ihm zuzuhören. Geht mir zumindest so. Ja. Oder war es eines der Männergespräche, wo man zwischendurch... Naja, kann ja sein, man denkt so.
Nee, er hat uns ja sehr viele Einblicke in sehr verschiedene Bereiche seines Lebens gegeben, was ich ganz toll fand. Und eine Sache, die für mich so hängen geblieben ist, ist, dass er am Anfang so den Unterschied zwischen, oder du hast ihn ja, glaube ich, auch danach gefragt, den Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamkeit, den hat er irgendwie für mich sehr treffend beschrieben, weil ich das, glaube ich, irgendwie ähnlich so für mich erlebe oder die sozusagen dem Begriff eine ähnliche Bedeutung geben würde, dass er gesagt hat, Alleinsein ist für ihn sowas Physisches und Einsamkeit ist eher so ein Zustand, wenn sogar vielleicht Menschen um ihn herum sind und man kann aber bestimmte Gefühle oder Gedanken nicht teilen und darum geht es ja auch immer wieder in dem ganzen Gespräch. Und ja, das fand ich, hatte sehr treffend formuliert.
Wir haben ja Raul zu Hause besucht bei ihm und ihr saßt beide am Tisch und ich habe auf dem Sofa gefläzt und habe euch zugehört. Und wir kennen ja Raul schon so lange, also du viel besser als ich. Hat ja in unserem Kiez gewohnt und ich war damals als Studentin Einzelfallhelferin von einem seiner Mitschüler. Das heißt, ich kenne Raul bestimmt seit 30 Jahren. Und es ist so toll, seinen Weg zu sehen. Also nicht, ich bin ja nicht mit ihm befreundet oder so, aber das immer wieder mitzubekommen und immer wieder Begegnungen mit ihm zu haben, denken, Mann, was für ein smarter, schlauer Kerl. Und wie toll, das erste Mal habe ich ihn gesehen, als er in der 7. Klasse war und zu sehen und das sozusagen mitzuverfolgen, was er geschafft hat, was er gemacht hat, welche Bücher er geschrieben hat, welchen Verein er gegründet hat, das hat mir gefallen. Und ich saß da auf dem Sofa und habe euch zugehört und dachte, auch die Folge hat mir sehr gut gefallen, weil sie halt anders war. Wir sind sozusagen aus unserem Podcast-Studio rausgegangen und sind zu jemandem nach Hause gegangen. Und das war gut. Also auch, und auch da sind wir in eine sehr persönliche Welt reingelassen worden.
Kanntest du ihn vorher, Vera?
Ja, ich kannte ihn. Ich finde, er ist ein sehr präsente Persönlichkeit. Ich hatte aber auch, ich wollte vorhin fragen oder jetzt gerade fragen, ob ihr eigentlich Freunde seid, weil das war so mein Eindruck der Folge. Irgendwie wirkte das wie so ein Gespräch unter zwei Freunden, was ich total angenehm fand, weil man so einfach mitfließen konnte. Aber ja, man hatte das Gefühl, ihr kennt euch irgendwie ganz gut.
Ja, wir sind im regelmäßigen Austausch, würde ich sagen. Also, okay. Ja. Konnten da anknüpfen.
Ja, und das fand ich aber auch das Schöne daran. Und ich fand ihn sehr, sehr, sehr offen über Themen, über die sonst eben nicht so offen gesprochen wird. Und ich finde, es gibt da ja oft Berührungsängste. Also gerade das Thema Behinderung ist irgendwie ja auch kein leichtes. Und ich finde, er hat so die Gabe, dem Ganzen so ein bisschen den Schreck zu nehmen. Das finde ich schön.
Mhm. Ja, total. Und gleichzeitig war es für mich auch nochmal eine Bewusstmachung. Also wir haben ja darüber gesprochen, die Betreuung. Er hatte eine Person an der Seite, die ihn unterstützt und was das halt eben bedeutet. Also klar, in dem Falle insbesondere im Blick auf Alleinsam sein und Einsamkeit. Also du musst planen, wann du den Wunsch hast, alleine zu sein, weil du dann diese betreuende Person ja irgendwie auch wegschicken musst oder timen musst, wann ist die bei mir, wann nicht, wann brauche ich die, wann will ich mal irgendwie Ruhe für mich. Und das ist nochmal einen ganz anderen Umgang. Wir können ja alle ganz oder relativ spontan für uns entscheiden, selbst wenn ich mit Freunden unterwegs bin, nee, ist mir jetzt zu viel. Ich will jetzt gehen. Aber es erfordert nicht jetzt so wahnsinnig viel Planung. Und das ist bei ihm anders. Und das finde ich sehr beeindruckend, sich das nochmal vor Augen führen zu lassen, was für eine andere Lebensführung es denn doch halt irgendwie bedarf.
Total.
Und welche Leichtigkeit er trotzdem im Umgang damit hat. Das finde ich so beeindruckend.
Und ich glaube, dass dadurch auch seine Definition von Alleinsein nochmal so differenziert und klar wird, weil er eben nochmal diese besondere Ebene damit drin hat, die wir oft nicht so wahrnehmen und auch nicht haben.
Auch ein übergeordnetes Thema durch die ganze Staffel, eben die Definition Alleinsein, einsam sein, sich einsam fühlen. Man kann auch Einsamkeit empfinden in Gesellschaft. Und mit einem großen Freundeskreis und eingebettet in eine Peer Group. Und trotzdem kann man sich in all dem einsam fühlen. Das ist nicht das Gleiche wie halt eben das selbstgewählte Alleinsein. Das kam immer wieder in allen Folgen auf und auch wichtig, darauf hinzuweisen.
Ja, man kann allein sein wollen und gleichzeitig nicht einsam sein wollen. Das habe ich so von ihm irgendwie mitgenommen.
Ja. Einsamkeit und Migration. Das war das vorletzte Thema. Das ist mir auf jeden Fall auch noch sehr frisch in Erinnerung. Wir hatten Shada Yüksel Filmemacher, Produzent, Regisseur zu Gast, der zuletzt aufgefallen ist durch seine Serie Uncivilized oder die Serie, an der er mitgewirkt hat. Viele Preise gewonnen, ganz tolle Serie, ich glaube immer noch in der ARD ZDF Mediathek zu finden. Und wir hatten Günter Balci, Autorin, Journalistin, auch Filmemacherin und die Integrationsbeauftragte von Neukölln. Die beiden hatten wir zu Gast. Und auch ein Thema, auf das ich super Lust hatte. Ich hatte auf alle Themen Lust. Also, aber was mich ganz besonders interessiert hat. Aber ihr zuerst.
Nee, fangt ihr mal an, weil das war so die Folge für mich, die. Ich finde das irgendwie komisch. Ich habe früher nie gesagt, dass ich Migrationshintergrund habe oder so. Ich bin ja in Deutschland geboren. Ich bin in Berlin geboren. Wow, die hat in mir wahnsinnig viel ausgelöst. Ich saß dabei und dachte, oh ja, kenne ich. Oh ja, kenne ich. Oh ja, kenne ich. Rede darüber aber nicht. Oder wenn, dann nur sehr selten. Und dann hört man das jetzt nochmal so zusammengefasst. So ging es mir ja auch bei der Serie von Chardash, als ich die das erste Mal gesehen habe, dachte, ja, klar, so kann man das auch erzählen. Und diesen Moment hatte ich das letzte Mal vor über 20 Jahren, als ich den Film von Fatih Akin Kurz und schmerzlos gesehen habe. Da saß ich im Kino und dachte, wow, der zeigt die Lebensrealität meiner Generation. Also Menschen mit Jugo-Hintergrund, Menschen mit türkischem Hintergrund, Menschen mit griechischem Hintergrund, das habe ich ja so noch nie im Fernsehen gesehen. Ich kann mich erinnern, dass ich danach, obwohl ich den ja gar nicht kannte, Fatih Akin, einen Brief geschrieben habe und habe das einfach alles so runtergeschrieben. Ich habe aber nie damit gerechnet, jemals eine Antwort zu kriegen oder dass er sich erinnert. Und irgendwann, ich glaube so 2 Jahre später, haben wir uns mal auf der Berlinale getroffen und dann hat er den Brief aus seiner Tasche rausgezogen und hat gesagt, den trage ich immer bei mir. Und diesen Moment hatte ich bei der Serie von Chardash, wo ich dachte so, ach, so kann man das auch erzählen. So kann man das Gefühl erzählen, dass man ist hier zwar geboren, gehört aber trotzdem nicht so richtig dazu. Also in mir haben beide Folgen extrem viel gemacht. Wirklich, wirklich viel. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich jetzt so die Richtige bin.
Ich finde, die Überleitung ist eine sehr gute. Für mich ist so, weil du ja sagst, irgendwie du hast ihm das mitgeteilt, wie es dich bewegt hat. Und irgendwie so fängt die Folge zwischen Chardash und dir ja auch an, dass du ihn mal irgendwann kontaktiert hast, um ihm zu sagen, dir gefällt es gut. Und er hatte deine Sachen auch gesehen. Und das fand ich irgendwie so schön. Also diesen so zu hören oder in Hinblick auf diese, in allen Folgen kommt dieses Thema Gemeinschaft so wieder. Und was da so durchkam, war, dass ihr einander einfach gesagt habt, dass ihr das toll findet, was der andere macht. Und irgendwie im ganz Kleinen versucht habt, Gemeinschaft irgendwie zu stiften. Und das ist ja auch was, was er sozusagen sagt, ja auch, er möchte diese Brücke bauen mit seiner Arbeit. Das fand ich schön, wie wertschätzend und wie süß das irgendwie war, dass das so, dass man sich wirklich darüber freut, wenn jemand, ich glaube oft, sehr oft sieht man Sachen im Internet und reagiert nicht drauf, weil es einfach viel zu viel ist, was man jeden Tag sieht. Und ich glaube, sich die Zeit zu nehmen, ganz kurz mal zu sagen, ich finde es eigentlich richtig cool, was du machst, macht voll den Unterschied. Und dieser erste Schritt, also für mich war so dieses Hängenbleibende aus der Folge der erste Schritt, sowohl sozusagen dein erster Schritt in der Kontaktaufnahme und er sagt aber auch in der Folge so, den ersten Schritt zu machen, ist ganz schwierig oft. Und das sagen ganz viele in den Folgen. Die Sabine Werth sagt es auch. Den ersten Schritt zu machen, sich was einzugestehen, der ist ganz, ganz wichtig. Und er auch, sich Hilfe zu suchen. Ne? Das, also ganz viele sagen sozusagen, dieser erste Schritt bei was auch immer, ist so bedeutsam. Und das ist irgendwie aus der Folge auch so hängen geblieben, dieser erste Schritt bei was auch immer.
mir ist das tatsächlich auch hängen geblieben. Und auch wie er selbst gesagt hat, irgendwie, dass ihm das gar nicht so klar war. Also ich glaube, er hat da ja sehr ähnliche Gefühle, wie du, Diana, auch beschrieben, dass er irgendwie für sich das gar nicht so empfunden hat lange, dass es irgendwie eine Auswirkung überhaupt auf ihn hat. Und dann erst so viel später der Realisationsprozess kam, dass es natürlich was macht, wenn man irgendwie ja aus diesem Gastarbeiter, mein Opa war Gastarbeiter, so wie dieses Wort ein, und irgendwie das so zu wissen, aber dann auch später nochmal ganz neu für sich zu reflektieren und zu sagen, was hat das eigentlich mit mir gemacht? Und genau diesen ersten Schritt dahin zu gehen, das ist mir bei ihm auch total hängen geblieben, weil er das so nüchtern auch gesagt hat, so richtig so ein Aha-Moment in ihm selbst, so ja, stimmt, das hatte eine Auswirkung und ich begebe mich da mal auf die Suche. Super spannend. Mhm.
Und auch eine Güner, die sich ja wirklich so intensiv mit dem Thema auseinandersetzt und für mich nochmal ganz interessante andere Perspektiven mitgebracht hat und der zum Beispiel gesagt hat, hey, man muss sich dann einfach auch damit anfreunden, die Vergangenheit auch mal hinter sich zu lassen. So, und das ist schmerzhaft, ja, aber wenn man sich in neue Situationen, in eine neue Kultur, in ein neues Land, in ein neues Umfeld begibt, dann geht es halt einher mit Veränderung. Und mit der muss man eben aktiv umgehen. Und das fand ich so pragmatisch, aber sie hat es eben nicht so technisch vermittelt, sondern sehr, sehr menschlich, sehr emotional.
Ja, wobei, stimmt, du hast recht, das gilt ja für die Generation, die hier geboren ist. Mhm. Also, meine Eltern sind ja nicht in Deutschland geboren, sondern die kamen aus einem Land und sind in ein anderes Land gegangen. So. Da ist mir völlig klar, dass man da jetzt nicht so richtig, ja, es ist eine Vergangenheit und die sind ja gerne nach Deutschland gekommen und die wohnen auch gerne hier, dass sie trotzdem immer so dieses Fernweh, Heimat, die würden nie wieder, also meine Eltern hatten nie vor, wieder zurückzugehen nach Jugoslawien. Aber für uns, die wir hier geboren sind, ist es natürlich viel einfacher, das loszulassen, würde ich jetzt sagen. Und es ist auch richtig, was sie gesagt hat. Das ist so, hey, Lea, move on. So, das ist nicht unsere Heimat, wir sind da nicht geboren, es ist ein Teil von unseren Eltern, so sind wir sozialisiert worden. Und ich finde auch, dass sie einen sehr positiven Blick darauf hat. Und es gibt ja, also ich guck mal, meine Eltern haben ja nicht mehr ihre Muttersprache mit mir gesprochen. Die haben ja nur Deutsch mit mir gesprochen, was ich natürlich total schade finde. Aber auch, es gibt dann natürlich Eltern, die sagen, du musst unsere Sprache sprechen, du musst unsere Kultur befolgen, du musst das, das und das. Und die sitzen ja viel mehr so zwischen den Stühlen. Auf der einen Seite sind sie in der Kultur groß geworden, aber auf der anderen Seite wollen sie natürlich, wird ihnen halt mitgegeben, wir kommen aus der Türkei oder wir kommen aus Griechenland oder wir kommen wo auch immer her. Es ist natürlich schwierig.
Sie hat es halt eben, das war wie so eine Brücke. Also das war ja nicht, du musst halt kappen, die Vergangenheit darf halt dann irgendwie nicht mehr vorkommen oder so, sondern ja, den Blick in beide Richtungen und verbunden mit einer Freiwilligkeit. Also ist doch schön, dass du die Vergangenheit hast, mit der du dich beschäftigen kannst, aber mach's nicht zu einem Dogma. Das ist mir irgendwie so hängen geblieben.
Und ich fand, dass sie dabei gleichzeitig eine sehr schöne Art hatte, quasi in Gefühlen zu sprechen. Also mir ist total hängen geblieben, wie sie zum Beispiel den Geruch von Bohnensuppe irgendwie beschreibt oder ihre alten dicken Tanten, die sie immer so genannt hat. Und das hat sie irgendwie sehr bildhafte Sprache und dadurch war das total greifbar, diese Brücke tatsächlich ja als etwas Bildliches wahrzunehmen und dass das eine das andere nicht ausschließt. So, sie liebt die Erinnerungen an ihre alten dicken Tanten und an die Bohnensuppe und gleichzeitig hat sie den Blick nach vorn gerichtet und das fand ich auch sehr positiv und sehr, ja, man konnte richtig mitfühlen. Also ich habe keine Migrationsgeschichte in dieser Form und deswegen kann ich natürlich das nicht genau so empfinden, aber ich finde, sie hat einen sehr bewegt mitgenommen, dass man selber auf einmal diese Gerüche fast in der Nase hatte. Und das, ja, das fand ich ziemlich cool.
Das wollte ich auch gerade sagen. Bei mir ist so ein richtiges Bild entstanden, dass man so ein Gefühl dafür bekommen hat, wie das war, als sie ein Kind war, als sie aufgewachsen ist und wie, in welchem Spannungsfeld sie sich bewegt hat, wie es sich für sie angefühlt hat. Und dann aber auch so sie als erwachsene Person eben so reinkam, dass sie sagt, wie sie es mit ihren Kindern handhabt oder zu sagen, ja, wenn es sich nicht gut anfühlt, dann ist es nicht echt. Also so, ich fand das total, sie hatte sehr viele schöne Sätze auch so drin. Menschen brauchen Menschen, hat sie auch gesagt. Ich glaube, wir haben es auch als Zitat auf Instagram, genau. So, ja, einfach so eine sehr präsent irgendwie in der Art, wie sie so auf die Welt guckt, hatte ich das Gefühl.
Das Zitat mochte ich auch sehr gerne, weil ich finde, das zieht sich durch jede Folge. Wir haben ja wirklich in jeder Folge gemerkt, Menschen brauchen Menschen, egal in welcher Situation, egal in welchem Feld du arbeitest. Ohne andere Menschen geht's gar nicht. Das fand ich auch toll.
Einsamkeit und Mobbing. Da hatten wir Kai Lanz eingeladen, der krisenchat.de gegründet hat. Kai ist, ich glaube, 23 Jahre alt, hat da wirklich was Wahnsinniges auf die Beine gestellt. Sehr, sehr beeindruckend.
25.
Ich würde jetzt sagen 24, weil ich glaube, er ist 2001 geboren. Aber je nachdem, wann er Geburtstag hat. Aber so in dem Dreh, also sehr jung und er hat schon sehr viel gemacht. Vielleicht können wir uns darauf einigen.
Ja, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Und hat mich auch total beeindruckt in seiner pragmatischen Art. Also und so, was brauchst, okay, das fehlt, dann muss man das irgendwie auf die Beine stellen und am besten dann auch noch 24/7. Also hat er berichtet, was das für eine große Herausforderung ist, eben diesen Beratungsservice halt eben rund um die Uhr anzubieten. Kann man sich ja vorstellen, wer kann um 5 Uhr morgens irgendwie erreichbar oder möchte erreichbar sein und ist da auch noch so bei Sinn, dass er eine gute Anlaufstelle ist für Menschen in Krisen. Und einfach so beeindruckend. Das ist für mich hängen geblieben bei ihm.
Für mich ist aber auch dieses Menschen brauchen Menschen in eurem Gespräch total hängen geblieben. Ihr habt euch ja auch eine Weile über KI unterhalten und was das so bedeutet. Und irgendwie kam dabei aber immer wieder durch, letztlich braucht es aber Menschen und eben nicht nur einen Computer oder einen Bot, der antwortet. Und das fand ich einen total wichtigen Punkt. Also, dass Digitales natürlich wichtig ist und dass das auch Brücken schlagen kann. Also, dass das zum Teil auch gut ist, aber dass es eben doch auch was anderes ist und dass er auch da zwiegespalten in die zu oder ein bisschen besorgt in die Zukunft blickt. Ich glaube, das tun wir vielleicht alle hier gerade. Was das auch mit uns macht, wenn zunehmend da jetzt auch Computer mit uns interagieren und solche Anlaufstellen werden oder ja diese Rolle übernehmen. Das fand ich sehr interessant in eurem Gespräch.
Das fand ich auch interessant, weil das eine ist ja, dass wir als über 50-Jährige, über 40-Jährige, über 30-Jährige sagen, aber das ist ein sehr junger Mensch, der sozusagen damit groß geworden ist und dass der auf der einen Seite sagt, ja, KI ist gut, aber das auch kritisch sieht. Das hat mich überrascht und das dachte ich so, ja, gut. Ja, manchmal denkt man ja so, ist schwierig, gefährlich und denkt, naja, ist klar, dass ich das sage, weil ich älter bin. Aber nein, er sieht es ja auch so.
Mhm. Vielleicht kurz zur Einordnung. Also es ging darum, dass KI natürlich auch Einzug hält in Apps, in Beratende, also dass man auch in einen Chat gehen kann inzwischen mit Chatbots und dass es bis zu einer bestimmten Ebene auch sinnvoll und hilfreich sein kann. Und ich fand aber interessant, diese These, auf die wir, ich weiß nicht, ob er die eingebracht hat oder auf die wir gekommen sind, dass wenn man natürlich anfängt, sich an sowas zu wenden, wenn man Rat sucht, egal ob das jetzt ChatGPT ist oder halt eine explizite App-Anwendung, die spezialisierter ist, dass ich nicht nur ich gehe nicht mehr zu Freunden und spreche sie an, sondern meine Freunde verlieren das ja auch, diese Fähigkeit, damit umzugehen, dass jemand zu ihnen sich an sie wendet, hilfesuchend, ratsuchend. Das heißt, wir trainieren uns auf dem Wege eigentlich Empathie ab und Umgang mit anderen Lebensrealitäten. Das fühlt sich fast wie eine Verengung von Bubbles an, als wenn irgendwann nur noch jedes Individuum für sich die eigene Bubble ist. Klingt jetzt ein bisschen dystopisch. Dazu wird es niemals kommen.
Soll ich es ein bisschen positiv auffassen?
Ja.
Ich glaube, was er beschreibt, ist ja, dass sich viele Jugendliche und junge Menschen mit ganz verschiedenen Themen an Krisenchat wenden. Mobbing als ein Thema, aber eben auch viele andere Themen. Und ich glaube, das Grundgefühl ist aber bei allen das Gleiche, dass es diesen Wunsch gibt, dass da jemand ist, der mir zuhört und da ist. Und ich glaube schon, im ersten Schritt kann das auch was Digitales sein. Und da hat der Kai ja aber darauf hingewiesen, dass im nächsten Schritt muss dann eben irgendwann ein Mensch sozusagen in dieser Reihe folgen, dass es dann irgendwie eine wirklich nachhaltige, gute Lösung ist. Ich glaube schon, dass es sozusagen dass das auch was ist, was ganz viele Leute bei ChatGPT suchen. Der ist ja sehr bestärkend und positiv, dass man eben erstmal so einen Resonanzmoment hat. Aber es ist natürlich nur ein erster Schritt.
Das fand ich auch ganz schön als sein Resümee, dass er gesagt hat, dass er eigentlich oder sie generell bei Krisenchat natürlich eigentlich wollen, dass sich nie wieder die Person meldet. Weil natürlich nicht, weil die Person dann alleine mit ihrer Krise klarkommen soll, sondern dass sie sich eben traut, irgendwie im eigenen Umfeld um Hilfe zu bitten oder dort überhaupt zum Thema zu machen und das bestärkt werden soll und eben wieder dieses Menschen brauchen Menschen Mut machen, in Kontakt zu gehen mit der Umwelt. Das fand ich sehr schön.
Und was auch, Menschen brauchen Menschen als durchziehendes Element und was, finde ich, auch sich durch alle Folgen durchgezogen hat oder durch alle Themen zumindest, ist dieses Hoffnungsmachende, da wo ein Missstand ist, gibt es Menschen, die damit in Berührung kommen, die davon betroffen sind, die diesen Missstand erfahren und dann aktiv werden und daraus was Konstruktives machen. Also ich meine, es sind alles Organisationen, alles Vereine, alles Institutionen, die gegründet wurden, um unsere Gesellschaft zu bereichern. Und da stehen immer einzelne Menschen dahinter. Das ist nicht, keine Ahnung, vorgegeben, ein Gesetz, eine Firma oder irgendwas. Oder manchmal wird eine Firma draus, eine GmbH oder halt eben, wie gesagt, in Vereinsform oder so. Aber da werden Menschen aktiv, um unsere Gesellschaft besser zu machen. Schöner geht's nicht, finde ich.
Ich fand es inhaltlich auch sehr stimmig so am Ende der Staffel, weil er ja auch über diesen ersten Schritt spricht, Hilfe zu suchen und anzunehmen. Und es ist ja was wir sozusagen als Verein auch wollen, dass Menschen reden und sich trauen, sich Hilfe zu suchen, wenn sie merken, es geht ihnen nicht gut. Und dass das so am Schluss nochmal steht und ob das jetzt irgendwie eine psychische Erkrankung ist oder das Gefühl von Einsamkeit. Ich glaube, es ist der gleiche Schritt, den man sozusagen gehen muss, sich anzuvertrauen, sich zu öffnen und darüber zu reden, sich Hilfe zu suchen oder sozusagen, ich weiß nicht, ob Hilfe bei Einsamkeit das Richtige ist, aber sozusagen die Situation anzugehen, miteinander.
Meint ihr, wir haben jetzt allen Zuhörenden genug Lust gemacht, die ganze Staffel nochmal zu hören, falls irgendjemand sie noch nicht gehört haben sollte?
Wenn es hilft. Du wahrscheinlich auch, wir alle. Wir haben ja jede Folge öfter gehört. Und ich kann jetzt aus meiner Perspektive sagen, ich fand es jedes Mal gut. Ich fand es nie langweilig. Also weil selbst beim dritten Mal hören oder vierten Mal hören, dachte ich, ah, stimmt, ist mir beim ersten Mal hören nicht aufgefallen oder beim zweiten Mal auch nicht. Das gebe ich dir ja auch als Feedback immer. Aber ich würde gerne was von dir hören. Wie war die Staffel für dich, Svensson?
Toll, also wirklich so bereichernd aufgrund der menschlichen Begegnung. Menschen brauchen Menschen. Also mir gibt das wirklich, ich bin oft in so einer Situation, dass ich sehe diese Themen und bin dann eher so, oh Gott, ey, wird das irgendwann mal besser oder fällt mir dann manchmal ein bisschen schwer, die Hoffnung zu bewahren. Und die Gespräche mit den Leuten helfen mir da total, weil das sind alles Leute, die positive Energie reinbringen und das alle nicht machen würden, wenn sie denken, naja, macht ja eh keinen Sinn. So, also mir gibt das sehr, sehr viel Energie. Und ich finde es natürlich, ich fand es beeindruckend, es steht ja alles unter dem Oberbegriff Einsamkeit und mir hat es nochmal bewusst gemacht, was das halt für ein großes Thema ist. Einsamkeit und wir leben mit Millionen von Menschen auf überschaubarem Raum hier in Berlin und trotzdem ist dieses Thema so präsent und zwar nicht, wie man denn manchmal denkt, so naja klar, alte Menschen und die werden dann einsam, weil die Freunde sterben weg und die Familie ist nicht für sie da. Nee, durch alle Bereiche durch. Das hat ja Kai auch nochmal klar gemacht. Ne? Also eben auch bei den ganz jungen Menschen. Krisenchat wendet sich explizit an jüngere Leute. Hier Freunde fürs Leben, wir wenden uns an junge Menschen. Also die Dimension dieses Themas Einsamkeit hat mir das nochmal bewusst gemacht und einfach ist natürlich ein abgenutztes Wort, aber die Achtsamkeit. Also im Umfeld zu schauen, die Augen offen zu halten und diese kleinen Handlungsanweisen, die Helena Steinhaus, wie sie gesagt hat, wenn wir uns mal angewöhnen, häufiger einfach zu sagen bei Freunden, komm, ich bezahle das Essen, ohne daraus ein großes Thema zu machen. Hast du gerade nicht so viel, soll ich bezahlen oder fragen, sondern einfach selbstverständlich großzügiger umgehen mit dem, was man hat. Ja, mir hat das sehr, sehr gut getan. Danke, dass du fragst.
Ich finde es ja ein bisschen schade, dass die Staffel vorbei ist, weil wir haben uns ja nicht nur 6 Themenkomplexe ausgesucht, sondern wir haben uns ja noch viel, viel mehr ausgedacht. Also es gäbe noch viel mehr Themen zu Einsamkeit und wir hoffen natürlich, dass wir eine Förderung kriegen oder Geld, dass wir sozusagen auch eine zweite Staffel Einsamkeit machen können. Oder, Jasmin?
Klar.
Wir sind alle dafür.
Also es gibt, glaube ich, genug zu erzählen und noch weitere Aspekte, die man auf jeden Fall einbinden kann. Vielleicht in Rückblick auf die ganze Staffel habe ich so, also ich fand es sehr spannend und ich merke, dass ich auch so ein bisschen Wut in mir habe, weil ich so merke, dass strukturelle Probleme das so verstärken. Also das ist mir gerade bei Behinderung und bei Armut so aufgefallen, dass sozusagen Armut einfach Teilhabe verhindert und Behinderung eben oft auch. Also Jasmin Dickerson hat ja auch darüber gesprochen, wie diese bürokratischen Hürden bei Anträgen, wie Sachen abgelehnt werden. Ich meine, das ist einfach erschwert. Das ist sozusagen zusätzlich bei Armut. Das ist auch so. Diese beiden Themen haben für mich irgendwie nochmal so gezeigt, was für ein riesiges Thema ist, was auch strukturell ist. Und dann fand ich, hatten wir aber auch viele Aspekte drin, die Hoffnung machen. Also diesen Sinn für Gemeinschaft, den alle hatten und dieses, ja, so der Appell darin, dass man das eben auch im Kleinen machen kann und sozusagen, wie jetzt in dem Beispiel, was du gesagt hast, seinen Freunden vielleicht das Essen einfach mal ausgibt, aber auch zu gucken, wo kann man vielleicht mit anpacken oder kann man jemandem eine Nachricht schreiben? Kann man einfach irgendwie im Alltag, im Kleinen schauen, wie man jemanden mal anrufen, wie man Einsamkeit verhindern kann oder verkleinern kann? Ja.
Ich werde hier angeguckt. Ich finde im Resümee auch, die Vielschichtigkeit hat mich total beeindruckt. Ich glaube auch, dass man da noch unendlich viele Folgen drüber machen könnte und vielleicht auch sollte, weil es ja eben so doll zeigt, dass so viele von uns dieses Gefühl halt einfach kennen, auf so unterschiedliche Weise. Aber dass es auch schon ein bisschen was bringt, wenn man einfach diese vielen verschiedenen Formen davon mal sich bewusst machen kann, so in einer Folge, die sich anhört und dann vielleicht in einem ganz anderen Moment steht man im Supermarkt und denkt nochmal drüber nach und verbindet das nochmal mit dem eigenen Leben und das führt, glaube ich, oder kann dazu führen, dass man dann auch mal mit Freunden darüber ins Gespräch kommt und sich vielleicht dann in diesem kleinen Moment nicht mehr ganz so einsam fühlt. Und das sind ja so ganz, ganz kleine Momente. Und das finde ich einfach ja so schön daran, dass sich all diese Gäste, die gekommen sind, die sich so geöffnet haben, dazu beigetragen haben, das so zu, ja, möglich zu machen, dass ich das erkennen konnte. Das fand ich sehr schön. Ja.
Wir haben noch eine gute Nachricht. Die gute Nachricht, die ich am Anfang angekündigt habe, nämlich, dass Kopfsalat weitergeht.
Yeah!
Hey.
Können wir hier so einen Trommelwirbel noch einbauen?
Okay, hier, warte.
Oh yeah. Warte.
Oh, sind mir zu viele Männerstimmen da drin. Wir brauchen noch ein paar weibliche Stimmen. Yeah!
Ja, also kann man nahtlos weiterhören? Wird es eine Pause geben oder geht es gleich nahtlos im 2-Wochen-Rhythmus weiter?
Ich würde sagen, Kopfsalat geht im August weiter, oder?
Okay, machen wir eine kleine
einen Monat Pause, ja. Und dann im August.
Im Sommer geht's weiter.
Gut. Eine kleine Pause, dann geht's weiter. Und das ist vielleicht nochmal der Appell dazu, den Podcast zu abonnieren, weil dann verpasst man es nämlich nicht, wenn's weitergeht. Okay, das ist dann aber nicht die Staffel zum Thema Einsamkeit.
Nee, ist die normale Staffel.
Gut.
Aber da gibt's ja auch unglaublich viel Themen.
Wir lassen das mal so im Mysteriösen, so, damit ihr gespannt bleibt, alle. die ihr dazu hört. Ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal freuen. Ich persönlich freue mich auf jeden Fall sehr darauf. Ich darf das weitermachen, oder?
Ja.
Ja.
Okay.
Na gut. Wir sind doch so froh, dass du das machst. Danke.
Ja, das war jetzt so ein bisschen Fishing for Compliments, aber ich habe kurz Schreck bekommen, dass es weitergeht. Und aber egal, dann wäre ich als Hörer dabei geblieben. Auch gut, ich hätte es mir angehört, einfach nur um zu sagen, ich hätte es besser gemacht. Nein, Quatsch. Um das Ganze abzurunden, du hast es vorhin schon angesprochen, Jasmin, wir haben die Kopfsalat-Songs-Playlist auf Spotify. Und ich gehe mal schwer davon aus, dass ihr auch Songs mitgebracht habt, oder?
Oder? Natürlich.
Yay. Wer will loslegen?
Es sind richtig viele Songs, die dann heute dazukommen. Ja. Wenn wir alle einen sagen und du sagst auch noch einen.
Ja, ich habe auch noch einen. Willst du anfangen, Jasmin?
Nee.
Einfache Frage, einfache Antwort.
Dann fange ich an.
Gut.
Mein neuer Gute-Laune-Song von Augen, Habibi. Wolltest du den auch nehmen, Sven?
Ach, Ivo.
Oh mein Gott, ich höre den und krieg sofort gute Laune. Vielen, vielen Dank, Augen. Vielen Dank für den lustigen Song. Ich mach den an, hör den und lach mich schlapp. Ich mach den an und hör den mit Freunden und die lachen auch Tränen. Danke, danke, danke. Habibi von Augen. Habibi, Habibi.
Ja, könntest du den einmal komplett durch vorsingen, weil wir den nicht einspielen können aus rechtlichen Gründen.
Wir dürfen die nicht anspielen, ne? Das ist so schade.
Ja, total. Ja,
das stimmt. Nee,
aber folgt uns bei Instagram, dann könnt ihr die Songs immer hören.
Ja,
genau. Muss sich jeder selber anhören.
Vera, magst du?
Ja, ich würde, ich habe gerade so ein kleines Wir sind Helden Revival. Ich habe die früher schon sehr viel und sehr gerne gehört. Und ich konnte mich jetzt nicht so ganz entscheiden, ob ich Denkmal will oder Kaputt. Ich nehme aber Kaputt. Weil ich finde, das ist so ein schönes Lied, weil es, es klingt gar nicht so positiv, aber es hat doch eigentlich einen sehr schönen Blick auf mentale Gesundheit, finde ich. Und es geht eben darum, dass unter allem eigentlich ein sehr schöner Kern sein kann. Und das Lied berührt mich dadurch irgendwie sehr. Und Denkmal fände ich aber eigentlich trotzdem auch gut.
Ich kann doch auch zwei Songs drauf machen.
Ja, okay. Klar, beide. Ach komm, heute. Da ist noch, Spotify hat noch Speicherplatz übrig.
Das ist doch die Abschlussparty, genau.
Ich habe ein trauriges Lied, aber ich finde, es ist so traurig und tröstlich zugleich. Und zwar ist es Me Heavy von Fred Again. Es ist so, es hat einen sehr schönen Beat und eine schöne Melodie und ach, da kann man sich so ein bisschen drin verlieren. Den mag ich sehr gerne.
Ist das aktuell oder was Älteres? Oder?
Ist schon ein bisschen älter, aber da singt er selber. Ich weiß nicht, ob ihr Fred Again kennt. Der samplet ja auch andere Personen und da ist aber seine eigene Stimme zu hören. Ich glaube, so das bekannteste Lied von ihm ist Sabrina und da hat er so von einer Poetry-Slammerin, Sabrina Benaim heißt die, und die hat so ein, wie nennt man das dann, einen Text, den sie vorträgt und darin erklärt sie ihrer Mutter, wie sich ihre Depression anfühlt. Vielleicht kann ich den auch noch draufpacken. Sabrina heißt der. I am a party. Die sind beide sehr gut.
Die füllt sich die Liste, finde ich gut.
Und du?
Ja, ich muss jetzt ein bisschen improvisieren, weil tatsächlich hatte ich auch
wirklich? Mit Augen. Ist mal ein Witz. Ja. Wirklich?
Ja, wirklich. Hatte ich tatsächlich, also als humoristischer Nachtrag zum Migrationsthema. So, ich liebe das auf jeden Fall auch. Okay, kommt jetzt ein bisschen komisch, aber ich mach's ganz kurz. Ich habe früher selber Musik gemacht und habe das letzte Album, was ich veröffentlicht habe, an dem ich mitgewirkt habe, das war vor 25 Jahren und das habe ich gerade neu veröffentlicht. Ihr wisst es, ihr drei, die hier in der Runde sitzt. Das habe ich nach 25 Jahren jetzt auf die Streaming-Plattform gebracht und da ist ein Lied drauf und das ist für mich einfach von all der Musik, die ich gemacht habe, das schönste Stück, auf das ich so am glücklichsten mit diesem Stück bin, so mit diesem Lied. So, weil das so stimmig ist. Das ist auch eher ein melancholisches Lied. Und das fasst dieses Album so schön zusammen. Und die Band hieß Camera und der Song heißt Comfort to the Moon. Und dann packe ich das drauf.
Oh, da möchte ich auch noch einen Camera-Song draufpacken.
Jetzt geht's aber los.
Also, Mein Lieblingssong von dem Album ist Yes, Yeah, Yeah. Da kriege ich auch gute Laune. Würde das gehen? Könnten wir auch noch?
Wir, das Geile ist ja, wir entscheiden das hier alles selber. Es gibt ja keine Instanz, die uns davon abhalten kann.
Okay.
Cool. Hervorragend.
Haben wir alle zwei Songs draufgepackt. Super.
Ja, und dann gab es noch, wir sind so ein bisschen über der Zeit, aber es gab einen Wunsch.
Oh.
Ja, es wurde ein Wunsch hier hereingetragen. Und zwar.
Gibt es irgendwas, was ihr noch mitteilen möchtet? Ich hab die ganze Zeit drauf gewartet, dass wir das machen. Ich dachte schon, du hast es vergessen. Wie könnte ich das vergessen? Siehst du, ich hab mich nicht getraut zu fragen. Es kommt schon ein bisschen komisch, wenn nur wir beide reden. Wie wär's, wenn die anderen auch was sagen? Ich bin ein bisschen sprachlos. Das ist so geil, weil alle gleich klingen. Ich hab ein bisschen Angst, dass es hier ausartet. Okay, ich kann ja auch ein bisschen tiefer reden. Das bringt gar nichts. Man fängt auch an, automatisch noch höher zu reden, weil es dann noch lustiger klingt. Stimmt, du hast so total reich. Vor allen Dingen so richtig drückend. Ja, uns bleibt jetzt allen eigentlich nur noch eins zu sagen.
Tschüss.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zur Hausärztin oder zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Diese Folge ist Teil unserer Sonderedition Einsamkeit. Dieser Themenschwerpunkt wird durch die KKH, die Kaufmännische Krankenkasse, gefördert. Kopfsalat gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.